Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hacks für IT-Projektmanager. Präsentiert von Sidekick Network basiert unser Podcast auf der Erfahrung von über 20.000 IT-Projekten. Bist du bereit, direkt zum Punkt zu kommen? Dann lass uns starten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smart Hacks für IT-Projektmanager. Ich bin Anita und heute geht es um eine spannende Herausforderung in der SAP-Welt, der Umstieg von S/4HANA auf Selective Data Transition. Auch bekannt als Shell Conversion oder Mix and Match, da gibt es noch ein paar Unterschiede, aber das wird uns mein heutiger Gast erklären. Alex, ich freue mich sehr, dass du da bist. Sie hat bereits mehrere SAP-Projekte geleitet, hat bereits S/4HANA-Projekt genau mit diesem Ansatz erfolgreich umgesetzt. Ich spreche mit dir über Stolperfallen, über Herausforderungen und wie man diese meistern kann. Wir erhalten sehr wertvolle Einblicke aus der Praxis und natürlich gibt es wieder ein paar Hacks von uns, die wir am Ende mitnehmen können. Ich freue mich sehr auf einen spannenden Podcast. Ich freue mich darauf, selber was zu lernen und es wird sicherlich sehr aufschlussreich. Daher, lieber Alex, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Anita, danke, dass ich da sein darf.
Alex, was genau ist mit Selective Data Transition im S/4HANA-Kontext gemeint? Ich habe gerade kurz schon mal angedeutet, dass es da doch ein paar Unterschiede gibt mit den ganzen Begriffen. Es kursieren ja diverse Begriffe im Internet, in Unternehmen, in Dokumenten, zwischen Menschen, Projektleiter. Also es ist für mich auch oft schwierig, ist da den Unterschied zu verstehen. Daher Selective Data Transition, kurz die Vorteile dieses Ansatzes, da würde ich mich freuen für eine kurze Erläuterung.
Genau, also wichtig ist, bei der Selective Data Transition werden existierende Systemeinstellungen weiterverwendet. Je nachdem, ob du mehr mitnehmen möchtest von dem, was im ECC-System existiert, oder du sagst, ich möchte mir gewisse Funktionen auswählen, gibt es unterschiedliche Ansätze auch unterhalb der Selective Data Transition. Das eine, wenn man sagt, man möchte das gesamte Customizing mit übernehmen, dann bezeichnet man das auch als Shell Conversion. Und wenn man sagt, man möchte eventuell nur ausgewählte Funktionalitäten aus dem alten ECC-System mitnehmen, dann ist es ein Mix-and-Match-Ansatz. Ja? Mhm. Aber beides gehört zusammen zur Selective Data Transition. So, die Daten, die man ja im alten System hat, werden je nach Anforderung des Kunden später migriert. Das heißt, wir befinden uns zwischen Brownfield und Greenfield. Die Empty Shell oder die Shell Conversion wird bezeichnet, wenn man näher an der alten Lösung ist, das heißt mehr Customizing mitnimmt. Und mit dem Mix and Match geht man eher in Richtung der Greenfield Implementation, weil man mehr S/4HANA dazu mischt.
Mhm. Wir bleiben aber jetzt erstmal für diesen Podcast generell Selective Data Transition. Jetzt muss ich auch schon wieder nachdenken.
Das ist nicht schlimm.
Selective Data Transition. Genau. Was sind typische Gründe, warum Unternehmen sich für eine Selective Data Transition entscheiden?
Genau. Also der eine Grund ist, dass die Unternehmen vielleicht mit ihrem ECC-System sehr zufrieden sind und sagen, prozessual muss ich nicht wahnsinnig viel verändern, aber ich muss ja auf S/4HANA umsteigen. Mhm. Also das ist ja ein Must-Have, was wir heute haben. Und mit der, gerade mit der Shell Conversion können sie viele ihrer Prozesse übernehmen und erstmal gar nichts oder überhaupt gar nichts verändern und auf das S/4HANA-System wechseln. Dann ist noch ein Aspekt, dass man eventuell Daten, die man über Jahre lang angesammelt hat, weil ein ECC-System schon lange läuft, nicht alle mitnehmen möchte. Also über die Migration kann man Daten auch zurücklassen. Mhm. Genau. Ja, grundsätzlich ist es so, die Systemeinstellungen werden aus dem alten System in ein neues System übernommen. Das wird erstmal konvertiert, dann kümmert man sich um zwingende Anpassungen, die man machen muss oder guckt, was muss man eventuell optional oder was möchte man optional ergänzen und übernimmt halt nur die Daten teilweise. Mhm. Zwingend sind zum Beispiel Anpassungen, die die SAP in ihrem Readiness-Check, also es gibt eine Prüfroutine, die die SAP durchführt, bevor man sein ECC-System anpasst, den Readiness-Check. Dann gibt es zwingende Anpassungen, die man machen muss. Und das können Funktionen sein, die man im ECC-System genutzt hat, später nicht mehr nutzen kann oder etwas, was man unbedingt nutzen muss, wie den Business-Partner. Das ist ja was, was im S/4HANA sein muss.
Nicht wahr? Das ist ja dann super, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber dann fällt mir natürlich gleich ein, am Anfang der Planungsphase, wenn das Thema ist mit Go-Live, was natürlich auch ein sehr strategisches Thema ist, dann aber gemeinsam Readiness-Check, Go-Live, welchen Ansatz fahren wir, dass man das komplett miteinander verknüpft, diese Entscheidungen und diese Diskussionen, weil das kann man ja dann dementsprechend optimieren. Wie viel Zeit habe ich? Welches sollte ich zuerst machen? Was sind Prioritäten?
Genau. Und man kann es eben am Anfang, wenn man auch insbesondere sich für den Ansatz entschieden hat und dann weiß, wie man genau vorgehen kann und den Readiness-Check analysiert hat, kennt man auch die wichtigsten Eckpunkte, über die man sich Gedanken machen muss. Ja, und wenn man nicht viel verändern muss, kann man vielleicht die Laufzeit verlängern, wenn man weiß, ich muss halt viel anpassen in meinem alten System, dann hat man ja am Anfang noch die Zeit zu sagen, okay, wir müssen im Plan vielleicht nach hinten gehen. Ist immer besser, als mitten im Projekt überrascht zu werden.
Man erlebt ja so oder so, werden noch Überraschungen kommen, ne, im Laufe des Projekts. Und daher ist das ja natürlich ein wichtiger Punkt. Du hast jetzt schon mehrere SAP-Projekte erlebt. Wo liegt da aus deiner Sicht speziell bei der Selective Data Transition? Du hast schon ein paar Punkte genannt, aber wo liegen da konkret die größten Herausforderungen, wie wir gerade gesagt haben, bereits in der Planungsphase? Was kann man da bereits in der Planungsphase vermeiden?
Genau,
also für mich kurz angedeutet schon, aber nochmal konkreter.
Genau, für mich die größten Herausforderungen haben sich immer wieder erwiesen, ist der Aufbau der Systemlandschaft. Mhm. Etwas, was man aus der Erfahrung der bisherigen Release-Wechsel in einem ECC-System vielleicht nicht so im Fokus hat, ist das doch etwas speziell, wenn man auf ein S/4HANA-System wechselt. Und was man nicht unterschätzen darf oder was man hoch priorisieren sollte, ist der Umfang der Tests. Dass man dort sich Zeit nimmt und eben auch ausführlich testet, weil man die Kombination hat von Datenmigration und Funktionen, die sich verändern, was normalerweise bei einem normalen Release-Wechsel ist man ja manchmal dazu übergegangen, die Tests schon sehr zu standardisieren, runterzufahren und auf wirklich kritische Funktionen zu begrenzen. Das reicht bei einer S/4HANA-Conversion nicht mehr. Also man muss wieder umfangreicher testen. So. Wenn man sich das Ganze jetzt mal vor Augen hält, wie eine Selective Data Transition vor sich geht, ist es so, man nimmt die Systemeinstellungen, Customizing und Entwicklung und kopiert diese aus der produktiven Umgebung in ein neues System. Das ist noch ein ECC-System. Dieses ECC-System wird dann konvertiert, dass es ein S/4HANA-System ist und wird später als Entwicklungssystem weiterverwendet. Ab diesem Zeitpunkt könnten in diesem Entwicklungssystem und werden auch Anpassungen vorgenommen, die sich aus dem Readiness-Check ergeben haben oder neue Funktionen eingeführt, die man dann doch in der S/4HANA nutzen möchte. Da aber Vorsicht, da kommen wir später noch dazu. Was jetzt hier aber wichtig ist, das produktive ECC-System läuft ja in der Regel weiter. Also die Unternehmen stehen ja nicht still auf einmal bloß, weil ich auf S/4HANA konvertieren möchte. Das heißt, ich habe ein ECC-System, was sich weiterentwickelt und ich habe das S/4HANA-System, was zum einen diese Weiterentwicklung immer mitnehmen muss und aber auch weiterentwickelt wird. Und zwar anders, in eine andere Richtung, neuen Funktionen etc.
Was sollte man bei den Testzyklen speziell beachten? Du hast ja erzählt, das verstehe ich auch, ich habe parallele Systemlandschaften. Wird komplex, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Was sollte ich bei Testzyklen beachten?
Genau, also bei Testzyklen habe ich es als sehr vorteilhaft erlebt, dass man drei Testzyklen sich vornimmt. Und zwar immer in Kombination Datenmigration gefolgt von einem Funktionstest. Dann testet man zum einen, wie gut sind die Datenmigrationsroutinen entwickelt. Und zum anderen kann ich mit den migrierten Daten meine Funktionen ausführen. Ja, also es empfiehlt sich dann einen ersten Zyklus, dann hat man die Datenmigration erst im ersten Reifegrad, vielleicht nur 30% der Objekte sind realisiert für die Migration oder nur 30% der Daten sind drüben und man baut mit diesen Daten einen Funktionstest, gegebenenfalls erweitert um manuell angelegte Daten. Zweiter Zyklus wäre dann der Reifegrad der Datenmigration, verbessert sich und auch in den Funktionen ist man weiter. Der dritte Zyklus ist dann eine vollständige Datenmigration plus Integrationstest. So. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass man auch mit der Umsetzung der Routinen für die Datenmigration frühzeitig beginnen muss, damit man das alles fertig hat in den Testphasen. Das funktioniert nicht, wenn man zu knapp vor dem Go-Live damit beginnt. Ne?
generell ja nicht. Da haben wir das Thema Tests. Auch die Erfahrung. Ich glaube, da werden wir, hatten wir gemeinsam sogar schon mal, als wir zusammen ein Projekt unterstützt haben.
So, und dann ergibt sich die Herausforderung, dass man je nach Projektplan sich auch überlegen muss, wenn die Tests in eigenen Systemen durchgeführt oder reichen eigene Mandanten, hat auch was mit der Komplexität der Entwicklungen zu tun. Wenn ich nicht viel in der Entwicklung anpasse, was ja mandantenübergreifend ist, kann ich mit Mandanten arbeiten. So. Das heißt, daraus ergeben sich auch Anforderungen an eine Systemlandschaft. Wie muss meine SAP S4-Landschaft aussehen, damit ich alle meine Projektphasen sauber hintereinander durchlaufen kann? Ja, und das ist ein bisschen anders wie bei einem Release-Wechsel in einem ECC-System. So, dann kommt noch als einen Komplexitätstreiber dazu, dass man sinnvollerweise für die Tests der Datenmigration im Quellsystem, also ein Quellsystem nimmt, was man stabil hält für den Test der Datenmigration und hier natürlich auch immer wieder Daten aus der Produktion auffrischen muss, weil auch das produktive Leben geht weiter. Vielleicht entwickeln sich Datenkonstellationen, die man in der Datenmigration nicht berücksichtigt hat, die Fehler hervorbringen. Und je näher man an den produktiven Daten ist, desto mehr Fehler hat man in den Testphasen natürlich schon gesehen, ausgemerzt, korrigiert. Und desto geschmeidiger läuft es dann am Ende, wenn man wirklich live geht mit dem Ganzen.
Vor allem, was du gesagt hast, dass es eben parallel Weiterentwicklungen sind in dem Produktivsystem, in dem vorhandenen ECC. Da denke ich natürlich an so Org. Änderungen,
Reorganisation. Ja, sollte man nicht tun, gerne genommen.
Da machen wir nicht. Aufpassen. Das kennen wir auch, haben wir gemeinsam auch schon mal erlebt.
Ja, und das heißt also, wir haben dieses Thema, wir haben die ECC-Landschaft, die sich weiterentwickelt. Wir haben ein S4HANA-System, was eine neue Technologie ist. Wir haben die Systemanforderungen für Datenmigration und Test. Und daher sehe ich so, dass die Gestaltung der Systemlandschaft etwas ist, was eine der größten Herausforderungen in der S4HANA-Conversion ist, und wenn man sich darüber am Anfang in der Planung seine Gedanken macht, ist das sehr hilfreich, weil man teilweise im Verlauf dann dort sehr viel Zeit verlieren kann. Ja, ein neues System, ein neuer Mandant, je nach Flexibilität der IT, ist es schnell aufgebaut, aber ganz oft sind gerade solche Funktionen ja outgesourced und es sind administrative Abläufe erforderlich oder Vorwarnphasen, die es etwas schwieriger machen. Deswegen, so meine Erfahrung, um dort nicht unter Druck zu geraten, empfiehlt es sich, dass man sich das schon frühzeitig anschaut und die Gegebenheiten berücksichtigt, unter denen man seine Systeme aufbauen muss. Genau. Sondern aus meiner Erfahrung ist es halt so, man muss sich Gedanken machen über Anzahl und Größe der Systeme, welchen Vorlauf brauche ich, welche Vorlaufzeit, um Systeme aufzubauen, welche Vorlaufzeit brauche ich, um ein Quellsystem aufzufrischen und wie gehe ich mit Retrofit und Transportprozessen zwischen den Systemen um? Also Retrofit, wie hole ich die Sachen, die ich im ECC gemacht habe, auch auf das S4-System? Muss ich alles manuell abtippen oder habe ich einen Prozess, den die SAP vorgesehen hat, etc.? Also das sind so die vier Bereiche, auf die man ein Auge haben sollte.
Gibt es noch einen weiteren Punkt, der weniger offensichtlich ist, wo du sagst, oh, das wird auch noch gern übersehen, also zuzüglich zu dem, was du gerade schon erwähnt hast.
Genau, das ist so halb technisch aus meiner Sicht und halb anwendungsspezifisch. Gerade in der S4HANA-Conversion kommt die SAP ja oder steigt immer mehr auf Fiori als Oberfläche um.
Oh ja, den Begriff kennen wir.
Ja, das ist ja auch so ein schönes Schlagwort. Ne? Das sieht auch so schön einfach aus und man kann sich alles sehr schön zusammen konfigurieren, aber ich glaube, dass da oder auch bei uns im Projekt hat es sich gezeigt, dass das einer der größten Stolpersteine ist, wenn man sagt, in der S4-Conversion steigt man auch sofort komplett auf Fiori um, insbesondere wenn man Applikationen mit viel kundeneigener Entwicklung hat, weil Fiori in diesem Fall eben auch weiterentwickelt werden muss, also die Oberflächen müssen weiterentwickelt werden. Und das läuft etwas anders als in der heutigen ABAP-Entwicklung oder GUI-Transaktionsentwicklung. Deswegen ist so meine Erfahrung und meine Empfehlung, in der reinen S4-Conversion sich auf die Transaktion zu begrenzen, die man unbedingt braucht. Weil es gibt Transaktionen, die gibt es nur noch in Fiori später. Und ansonsten aber idealerweise auf der alten GUI-Transaktion erstmal zu verbleiben, was geht. Ja. Und dann sollte man versuchen, das auf kleinere Initiativen in die Zukunft zu verschieben, weil man darf nicht vergessen, so eine S4-Conversion, das gesamte System muss umgestellt werden. Und das hat eine gewisse Komplexität, schon von sich aus, von Haus aus. Während wenn man später sagt, ich optimiere weitere Funktionen, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn dort sich einmal, also erstens kann man die Komplexität reduzieren, weil man einzelne kleine Aktivitäten durchführen kann. Und es ist nicht so schlimm, wenn sich dort die Zeit verzögern sollte. Bei einer S4-Conversion ist aber eine Zeitverzögerung direkt extrem teuer, weil die Mannschaft dabei ist, etc. Deswegen Fokus auf das, was unbedingt notwendig ist und nicht versuchen, so viel wie möglich direkt umzusetzen.
Das fand ich eigentlich ganz nett, nämlich mit dem Bonbonladen.
Ja, ich finde SAP S/4HANA ist, so, ist halt...
kann man so ganz nachvollziehen, deswegen würde ich da gerne nochmal nachhaken.
Genau, also wenn man in die S/4HANA-Conversion geht, gibt es ja viele neue Funktionen und vieles, was die SAP auch gerade unter Fiori optimiert und einfacher macht und Reporting-Transaktionen, Reporting-Kacheln, die auch wirklich einen guten Eindruck machen, sodass man davor steht wie ein kleines Kind im Bonbonladen und sich denkt, oh, das möchte ich haben und das möchte ich haben oh, und das schmeckt super. Und wie mit den Bonbons ist es, wenn man zu viel auf einmal genießt, hat man am Ende Bauchschmerzen. Und für mich war das eine der wesentlichsten Erfahrungen zu sehen, dass eine S/4HANA-Entführung genau das sein kann. Das kleine Kind im Bonbonladen, lieber wenige Bonbons, sehr dosiert essen, vorher entscheiden, welche Süßigkeiten es heute gibt und in diesem Jahr. Und dann später sagen, du kriegst dieses Bonbon 3 Monate später oder jenes Bonbon dann ein halbes Jahr später und sich einfach in der Organisation in kleinen Initiativen weiterentwickeln.
Wenn man jetzt am Anfang eines Projektes steht, nochmal ganz kurz so zusammengefasst, also generell, was würdest du den Unternehmen raten? Wir haben die Risiken aufgeführt, Stolpersteine, wenn die jetzt am Anfang des Projekts stehen.
So, und wenn du es jetzt auf die 3 Themen siehst, die wir hatten, ist es, nimm dir ausreichend Zeit für deine Testzyklen, plane idealerweise 3 Testzyklen ein, immer Migration und Funktion hintereinander geschaltet, immer auch mit entsprechenden Abnahmezeiten hinten dran. Denk frühzeitig an die Systemlandschaft, überlegt, wie man das intelligent aufbauen kann und welche Zeit ihr vor allem auch dafür braucht, damit es gut funktioniert. Und was zu den zur Systemlandschaft angeht, da würden wir dann nochmal auf die Checkliste im Hintergrund verweisen.
Ja, erkläre ich gleich
und, was. Und genau, damit ihr da vielleicht auch noch ein paar Fragen zu dem ganzen Text habt, welche Fragen man sich stellen sollte, wenn man über die Systemlandschaft nachdenkt.
Ich freue mich, dass du es übernommen hast, die Zusammenfassung der Hacks. die schreiben wir auch nochmal in die Shownotes rein. Das waren jetzt 2. Und wir haben einen ganz besonderen 3. Hack heute. Das hast du gerade kurz erwähnt. Das ist in die Shownotes aufgeführt. Nämlich du hast uns eine Checkliste mitgebracht, die man für den Systemaufbau bereits in der Planungsphase nutzen kann, wenn man sich für eine Selective Data Transition entscheidet. Egal ob Mix and Match oder Shell, das ist das Schöne, man kann es für beide verwenden und man kann Copy-Paste und dann kann in der Planungsphase dann die Checkliste durchgehen, was natürlich grandios ist. Ich habe viel gelernt und freue mich ganz herzlich, dass du da warst. Vielen Dank für die Insights und auch für die ehrlichen Worte aus deinem Projekt, das war wirklich spannend.
Dankeschön, es hat Spaß gemacht.
Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Eure Anita.
Bis dann.